Die arme Bundeswehr, die tut mir leid, die haben keine warmen Unterhosen, keine Zelte. Ich nehme an, dass die türkische Armee besser ausgestattet ist. Allerdings fehlen ihnen noch Panzer, aber denen kann ja geholfen werden. Ich freue mich sehr, dass Sergej Lochthofen in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ja, ich freue mich auch. Guten Tag. Ich sehe, Sie haben den richtigen Hebel noch gefunden für Mande Mande und ich hoffe, es hören uns viele zu.
Auf jeden Fall. Ich habe ja gerade gefragt, die Bundeswehr, die kann einem leid tun, weil es keine warmen Unterhosen gibt, keine Zelte. Ich nehme an, die türkische Armee ist besser ausgestattet, aber es fehlen ihnen natürlich noch Panzer.
Ja, es fehlen auch die Schnuseltücher noch, also im Schnuselraum. Ja, ich sage mal, das ist eine schöne Nachricht heute. Die wird ja wie so eine Sau durch alle Sendungen gejagt und ich vermute, man wird dann auch noch in den Zeitungen erscheinen. Zeigt einfach, wie Lobbyismus funktioniert, wunderbar. Also das ist wieder exemplarisch. Die riechen natürlich jetzt alle, die an Rüstung und an all den Dingen Geld verdienen und die Generale erst recht. Da ist was in der Luft. Die Amerikaner drücken darauf, dass wir einige Milliarden mehr in die Rüstung stecken. 2%, das wäre eine gigantische Summe des Bruttoinlandsprodukts. Und da lässt sich Geld verdienen, richtig. Und ja, wird natürlich jetzt aufgezählt bis zur Zahnbürste, was alles fehlt. Klingt ja fast wie in der DDR. Also die Armee ist ja ständig völlig, sagen wir, in desolaten Zustand. Also das ist Panikmache, um Stimmung zu machen, um nochmal ein bisschen mehr Geld aus der Gesellschaft rauszupressen. Mehr ist das nicht. Im Großen und Ganzen steht ja nicht an, dass die nach Stalingrad wollen, so sehe ich das zumindest, ja, wo es wirklich kalt ist. Und ansonsten ist, Sie können mir glauben, weder die amerikanische Armee noch die russische Armee schon gar nicht und die türkische erst recht nicht in einer Verfasstheit, wo die alle alles haben, was sie brauchen. Das heißt also, Generale haben immer einen großen Appetit und wollen gerne noch mehr dazu haben. Und das ist der Kern der Debatte, nicht mehr und nicht weniger.
Dann kommen wir mal zur türkischen Armee. Rheinmetall möchte ja eine Panzerfabrik bauen. 7 Milliarden soll das Ganze kosten und dann ist ja jetzt schon wieder die Rede davon, dass doch im Rüstungsbereich die Türken, wenn sie sich der deutschen Regierung, Deutschen wieder annähern, aber im Rüstungsbereich doch gut zusammenarbeiten können. Da schwärmt mir doch wieder einiges.
Gar keine Frage. Wir hatten ja jetzt übers Wochenende ziemlich heiße Debatten, nachdem Denis Yücel endlich freigekommen ist, nach einem Jahr, das ist Schikanen, ein Mann mit deutschem Pass. Man muss sehen, wie lange wir gebraucht haben, um den Druck so weit zu erhöhen, dass die Türken hier eingelenkt haben. Er hat ja nichts mehr gemacht, als dass er ein Interview geführt hat mit jemandem, den man in der Türkei als Terroristen bezeichnet. Nun kann es sogar Ihnen und mir passieren, dass wenn wir Cem Özdemir grüßen, dass wir auch zu Terroristen erklärt werden. Das heißt, die sind in ihrer Paranoia schon ziemlich weit und wollen gleichzeitig natürlich, ohne dem kommen sie nicht aus, aufrüsten, um Kriege zu führen. Und da glaube ich, kann die Entwicklung nur für Deutschland in eine andere Richtung gehen? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, auch wenn Rheinmetall das möchte. Glücklicherweise spielt die Rüstungsproduktion in Deutschland, also wenn es um die Wirtschaftsentwicklung geht, eine weitgehend untergeordnete Rolle inzwischen. Das ist gut so. Trotzdem gibt es viel Begehrlichkeit in diese Richtung. Und die Deutschen täten gut daran, angesichts der vielen Kriege, die geführt werden und vielen Konflikte, die es gibt, die zu Kriege werden können. Schauen Sie mal Iran und Israel, wie die sich beide gebären wieder. Tut gut daran, das Ganze sehr restriktiv, noch restriktiver zu handhaben als früher. Also keineswegs diesen schönen Platz als drittgrößter Waffenexporteur der Welt zu behalten, sondern zurückzudrehen, das Ganze. Das wäre eine echte politische Aufgabe in diesem Land.
Trotzdem bleibt das Dilemma, die Türkei ist NATO-Mitglied und NATO-Staaten müssen doch nach der militärischen Doktrin ausgestattet werden. Irgendwoher brauchen doch die ihre Waffen, um sozusagen das Schengen-Abkommen, da sind sie ja nicht drin, aber zumindest ihre NATO-Verpflichtung nachzukommen.
Das ist ziemlich dehnbarer Bund in seiner Funktion. Natürlich wissen wir auch, dass wir inzwischen in Afghanistan mit der NATO unterwegs sind, aber gleichzeitig ist es so, es ist ein Verteidigungsbündnis und das, was die Türken machen, ist ja richtig Krieg führen. Ich meine, die sind in ein Nachbarland, nach Syrien eingefallen, massakrieren gerade den Verbündeten des Westens, also der Vereinigten Staaten, auch letztlich unsere, die Kurden, worüber eigentlich viel zu wenig berichtet wird. Das ist ja, denken Sie mal an Aleppo, diese endlosen Aufnahmen, die ja zu Recht die Grausamkeit des Krieges gezeigt haben. Hier wird alles relativ gelassen hingenommen. Da werden Menschen, die tatsächlich ein vernünftiges Gemeinwesen aufgebaut haben, gegen den IS gekämpft haben, mit Hilfe des IS, es gibt ja gar keine Zweifel, dass die Türken auch Terroristen in ihren Reihen haben und die einsetzen, auch die Truppen des IS, werden da Menschen massakriert. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle eindeutig sagen, NATO hin, NATO her, aber das geht nicht und am Ende, sage ich mal, scheint die Strategie nicht aufzugehen, die Türkei einzubinden, westlicher zu machen. Im Augenblick driftet sie genau in die falsche Richtung. Trotzdem müssen wir uns bemühen.
Naja, das Thema wird uns auf jeden Fall weiter begleiten und bleibt natürlich ein Dilemma.
Ja, das ist eine grausame Geschichte. Hier werden ja die nächsten Flüchtlingsströme produziert. Das heißt also, die Kurden, die dort, sag ich mal, in Bedrängnis geraten, umgebracht werden, wo die Dörfer zerstört werden, wo die Städte zerstört werden, die werden dort nicht bleiben können. Wo gehen sie hin? Die gehen ja nicht nach Russland, die gehen ja nicht nach Saudi-Arabien, nach Amerika. Die werden nach Europa kommen, zu uns. Das heißt, wir müssen hier unwahrscheinlich Druck machen. Da ist ein Problem, dass die Außenpolitik der Europäischen Union viel zu schwach ist noch, dass man sehr durcheinander redet, jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Da muss einfach mehr Europa an dieser Stelle kommen und viel stärker Druck machen auf diese Krisenregion.
Vielleicht kann ja die friedens- und heilsbringende Organisation IOC da helfen. Also das ist ja, die können ja dermaßen für Integration sorgen, nicht nur im Sport. Und der Thomas Bach will das ja auch. Und vielleicht kann ja auch die Armee der Schönen helfen aus Nordkorea. Ein Journalist hat das ganze Friedensbrimborium des IOC genannt und das ziemlich despektierlich. Liegt er da richtig?
Ja, im großen Ganzen ja. Also ich weiß nicht, wie viel Sie Olympia schauen. Ich nehme mit Interesse zur Kenntnis sogar Eiskunstlauf, dass das dann plötzlich spannend wird durch eine große menschliche Geschichte. Es gibt immer mal Situationen, Biathlon natürlich für Thüringer immer interessant, aber ich hoffe immer dabei, dass die Proben aus den 80er und 90er Jahren hoffentlich alle zerstört sind, sonst werden wir traurigerweise schauen, dass die Stars, die wir auch gut kennen und lieben, dass die auch nicht ganz schuldfrei sind in dieser Frage. Das heißt, der IOC ist, das hat irgendwann unter Samaranch sehr stark zugenommen gehabt, ist ein Wirtschaftsunternehmen mit großen Wirtschaftsinteressen, auch bei der Vergabe dieser Spiele. Zum Teil sind die ja in westlichen Ländern gar nicht mehr organisierbar. Denken Sie an Deutschland, da tun sich ein paar Bauern zusammen und schon findet die Olympiade nicht statt. Denken Sie an Hamburg. Das heißt, wir sind in einer Welt, die spiegelt auch Olympia. Auf der einen Seite sagen wir, okay, es gibt individuell tolle Geschichten. Schauen Sie an die kleine Tschechin, die beim Snowboard eine goldene Medaille gewonnen hat und dann bei Abfahrt bei einem Skizirkus, der scheinbar durchgestylt ist, wo eigentlich keine Lücke mehr für Spontanität ist. Plötzlich gewinnt die was. Also es gibt diese schönen Geschichten. Gleichzeitig gibt es diesen Moloch, diese Riesenorganisation, die viel Geld wälzt. Und auf der anderen Seite die Menschen gerne auch Spiele haben und Brot.
Und Nordkorea und Kim Jong-un, der zieht naja, natürlich Honig draus und macht Propaganda und IOC schaut zu und nennt das dann Integration.
Na, erstens ist mir natürlich sympathischer, sie machen Propaganda und nicht Propaganda mit Raketentests, weil das die Welt wirklich verunsichert. Zweitens ist dieses Auf und Ab in der nordkoreanischen Politik. Ich kenne das nicht anders seit 40 Jahren. Das heißt, es gibt immer mal Momente, wo man sagt, mein Gott, jetzt geht's aber wirklich los, schrecklich. Und dann, wenn auf der anderen Seite in Washington auch noch ein Verrückter sitzt, also wie gefährlich leben wir denn eigentlich? Und dann passiert wieder das Gegenteil davon. Ich will nichts beschwichtigen, das kann auch manchmal außer Kontrolle geraten. In dem Fall wäre es besonders schwer. Aber es ist nichts Ungewöhnliches in diesem Verhältnis hoch und runter und von einem Tag auf den anderen ist das wieder vorbei. Denken Sie an diese Sonderwirtschaftszone, die die Nordkoreaner eingerichtet haben. Da dachte mein Mann, auch mit Hilfe der Chinesen, jetzt binden die sich langsam ein, da gibt es ein bisschen Wohlstand dadurch. Haben wir ja auch in Europa erlebt. Das heißt, Wirtschafts-Kulturkontakte haben letztlich dazu beigetragen, dass die Systemauseinandersetzung beendet worden ist. Aber es geht eben auf und ab und Nordkorea ist unberechenbar nach wie vor.
Jetzt kommen wir mal, wo mir schwer fällt, zur Innenpolitik, zu einer zukünftigen Regierung und zu den beiden Parteien, CDU und SPD. Und da ist ja im Moment die CDU interessant, obwohl es irgendwie still um die ist, scheint sich da ja einiges zu tun. Haben Sie auch den Eindruck?
Naja, die haben jetzt erlebt, wie munter es in der SPD zugeht, die ja immer weiter absackt und die Selbstzerstörung auch aus den Egoismen der führenden Leute, das haben wir ja schon bei Zeiten immer mal diskutiert, da war das noch nicht mal so immanent, scheint irgendwo ein bisschen Neid hervorgerufen haben in der CDU, sodass sie natürlich auch anfangen, unser Mike Moring hier aus Thüringen mit vorne dran, der hat ja mal schon ein paar auf die Nase gekriegt, jetzt hat er das Gefühl, die Wetterlage ist neu, also der konservativere Flügel. Ich weiß nicht, ob Thüringen tatsächlich dazu passt, zu diesen Überlegungen, aber man versucht da ein bisschen, sage ich jetzt mal, zu stöcheln. Unsinnigerweise, man sieht ja, wohin das führt bei der SPD und das ist für uns alle nicht gut. Und gleichzeitig sieht man ja, dass die Rechtsaußen, die Extremisten ja auch Zulauf haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit den Aschermittwoch beschäftigt haben. Dieser Auftritt in Pirna war gruselig. es gibt ja immer noch Leute, die geben sich der Illusion hin, das seien jetzt nicht die neuen Nazis. Nein, nein, das ist schon so eine Nazi-Partei light. Man sieht es auch an den Leuten, die da aufspringen, skandieren, schreien, an den Beleidigungen, die da, rassistischen Beleidigungen, die da ausgesprochen werden. Also wer das mitwählt, auch in Erfurt oder irgendwo in Thüringen, der muss schon davon ausgehen, das ist ein Schmuddelkind. Und wir müssen alle etwas dagegen tun. Das ist eben für mich das Problem, dass zu viele Leute das hinnehmen, also apathisch sind und irgendwo so, ach, mir geht's ganz gut, denn so gut wirtschaftlich ging es im Osten noch nie, seit der Vereinigung. Und in diesem Kontext müssen wir aufpassen, dass wir die alten Parteien nicht einfach hier zerlegen lassen oder sich selbst zerlegen lassen. Das heißt, unabhängig von ihrem augenblicklichen Performance ziemlich vernünftig wählen und ziemlich vernünftig überlegen. Wir haben ja die nächste Wahl schon am 15. April.
Kommen wir mal zu was Handfesten, und das ist ja auch ein lokales Thema, sind ja Oberbürgermeisterwahlen in ganz Thüringen. Der öffentliche Personennahverkehr ist ja ein wichtiges Gut, eine gesellschaftliche Aufgabe, und wenn der kostenfrei wäre, also für die ihn benutzen, wäre das ja sicher eine gute Sache, würde zur Verkehrsentlastung beitragen. Jetzt ist er durch einen Satz in einem Koalitionsvertrag eine große gesellschaftliche Debatte losgetreten worden, die interessant ist, finden Sie auch?
Na, ich würde erstmal sagen, wir beide haben erstmal die große gesellschaftliche Debatte losgetreten.
Ach so.
Ich glaube, im Frühjahr haben wir uns hier ziemlich intensiv damit beschäftigt, dass man das machen sollte, den Nahverkehr kostenfrei setzen. Ich bin da sogar der Meinung, bis die ganz große Lösung kommt, es wird ja zerredet noch, es wird diskutiert, irgendwann kommt es ja vielleicht, kann man auch eine Insellösung machen. Das heißt, mich ärgert schon sehr, dass bei den Modellstädten, wo man das ausprobieren will, keine im Osten dabei ist, wo man zum Teil auch eigene Geschichte hat dazu. Also denken Sie mal daran, 15 Pfennig hat das mal gekostet hier in Erfurt oder 12 Pfennig. Das ist damals natürlich subventioniert gewesen durch die Gesellschaft, aber es ist vernünftig, das zu machen angesichts der Verkehrsentwicklung insgesamt. Und ich bin auch der Meinung, man kann sogar überlegen, und das hatten wir ja schon diskutiert, dass jeder Bürger dieser Stadt mit 20, 30, ich weiß nicht wie Euro im Jahr belastet wird und wir insgesamt das auch als Insellösung hinkriegen. Vernünftig wäre es in jedem Fall, wenn man dazu noch ein vernünftiges Fahrradfahrkonzept dazu macht. Sie sind ja Fahrradfahrer, sind Sie heute Morgen gefahren bei der Kälte?
Ja, unbedingt, ja, natürlich.
Na ja, sehen Sie, das sind die ganz harten. Aber da muss einfach, sage ich mal, schauen Sie mal nach Münster, das ist eine ganz andere Welt, in der man dort Fahrrad fährt. Ich bin jetzt selbst kein großer Fahrradfahrer, ich kann vieles zu Fuß erledigen hier in dieser Stadt. Aber ich, von Vernunftsgründen her, sage ich, das wäre vernünftigerweise was. Und wenn dann die männlichen Fahrradfahrer nicht noch auf dem Gehweg ständig fahren würde und Kinder anfahren, wäre es sogar sehr gut. Also ich bin grundsätzlich für diese Entwicklung. Und ich glaube auch, es gibt für jede Generation Herausforderungen. Es gab irgendwann eine Generation, die hat die Schulpflicht eingeführt. Die anderen haben den 8 Stunden Arbeitstag eingeführt. Die anderen haben das Wahlrecht für Frauen erkämpft. Ich glaube, es ist eine schöne Aufgabe für diese Generation, den öffentlichen Verkehr freizugeben. Wir würden sehen, die Verstopfungen würden nachlassen, das würde alles viel vernünftiger werden und ökologisch wäre es allemal gut.
Jetzt haben Sie aber die Latte ganz schön hochgehängt, sehr gut, große Aufgabe in dieser Dimension. Damit enden wir, Herr Lochthofen, und werden über das Thema natürlich weitersprechen und die Debatte wird hoffentlich weitergehen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme, schöne, knackige, kalte Zeit bis zum Frühling oder spätestens bis nächste Woche am Montag um die gleiche Zeit.
Also selbst wenn die nicht darüber reden wollen, wir beide tun das in jedem Fall und unsere Zuhörer werden das natürlich in die Welt tragen. Also ich wünsche auch allen eine schöne Woche.
Tschüss.